Ganz wichtig finde ich einfach, dass man sieht, ich kann ja mein Navi überhaupt gar nicht einstellen, bevor ich nicht weiß, wo ich hin möchte. Und die Daten, die liefern einfach wirklich ganz gute Möglichkeiten, in die Tiefe zu schauen und zu schauen, was sind denn eigentlich die Themen, die wir haben und woran müssen wir denn eigentlich arbeiten.
Manchmal fehlt ein Konzept, manchmal könnte eine Fortbildung helfen, dann wieder bräuchte es mehr Personal oder Geld. Der erste Schritt einer qualitativen und systematischen Schulentwicklung ist es, herauszufinden, wo man hin will. Danach wird geschaut, welcher Weg zum Ziel führt. Zu einem federnden Gang helfen Daten. Denn nur wer weiß, wo man mal stand und wo man inzwischen angekommen ist, kann sagen, ob die Richtung stimmt und nachjustieren, wenn die ergriffenen Maßnahmen nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben. Je passgenauer die Datenerhebung auf die eigenen Fragen zugeschnitten ist, desto hilfreicher fallen die Antworten aus. Im letzten Teil der Böll-Spezialreihe Neue Lernkultur erzählen Menschen aus der Praxis, wo Daten ihnen geholfen haben, Unterricht und Schule zu verbessern und warum Berührungsängste unnötig sind. Mein Name ist Julia Eickmann. Viel Spaß beim Zuhören.
Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
Daten nutzen wir ja in der Schule schon immer,
sagt Martina Schmidt, Schulleiterin an der Vogelstangschule in Mannheim.
Wir schreiben Klassenarbeiten, wir haben quasi Noten, die wir Kindern geben und an diesen Noten können wir auch schon immer erkennen, ist das, was ich unterrichtet habe, jetzt überhaupt bei den Kindern angekommen oder nicht. Und dann mache ich mir als Lehrkraft wieder Gedanken, okay, wie kann ich den Stoff nochmal anders aufbereiten oder wie kann ich es für die Kinder verständlicher machen. Also das heißt, es ist eigentlich schon ein ganz rudimentärer Umgang mit Daten, den wir als Lehrkräfte schon immer anwenden.
Daten sind erstmal nichts anderes als Angaben, die auf Beobachtungen, Messungen oder Erhebungen beruhen. Dazu gehören beispielsweise die Erkenntnisse, die Lehrkräfte aus Klassenarbeiten ziehen können. Und das sind nicht nur Rückschlüsse auf den Lernerfolg einzelner SchülerInnen, sondern auch auf die Qualität ihres Unterrichts.
Also wichtig dabei ist schon mal zu sehen, dass es in der Bildungspolitik ja schon einmal einen ganz, ganz großen Paradigmenwechsel gab, als wir von der Idee, wir unterrichten und haken ab, was wir gemacht haben, zu der Idee, wir schauen, was ist beim Kind angekommen, gewechselt haben. Also das ist sozusagen ja der erste Schritt gewesen, zu sagen, wir sind jetzt output-orientiert und dafür brauchen wir sozusagen ja die Daten, nämlich was ist beim Kind angekommen. Das war vorher nicht so im Fokus gestanden.
Um den Unterricht, aber auch die Entwicklung einzelner Schulen sowie des gesamten Bildungssystems zielgerichtet und systematisch zu gestalten, spielen Daten eine wichtige Rolle. In der föderalen deutschen Bildungslandschaft werden sie auf allen Ebenen erhoben. Mit der von der Kultusministerkonferenz festgelegten Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring ist der Rahmen gesteckt, auf den sich alle Bundesländer gemeinsam verständigt haben. Inwieweit die in den Bildungsstandards festgelegten Kompetenzziele in den einzelnen Ländern erreicht werden, überprüft regelmäßig das IQB, das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Der vom IQB veröffentlichte Bildungstrend zeigt als zentrale Studie für alle Bundesländer, wo sie aktuell stehen und wie sie sich entwickelt haben. Also auch, inwieweit die von ihnen umgesetzten Maßnahmen positive Entwicklungen ausgelöst haben und in welchen Bereichen weiterer Handlungsbedarf besteht. Hamburg ist durch die Länderstudie in den letzten Jahren nicht nur bei Bildungsforschenden ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Während der Stadtstaat noch 2011, wie Berlin und Bremen, zu den Schlusslichtern zählte, hat er sich mittlerweile weit nach oben abgesetzt. Die AutorInnen des Berichts halten es für plausibel, dass dies mit der seit mehr als 20 Jahren konsequent etablierten, datengestützten Schul- und Unterrichtsentwicklung zu tun hat, indem die Entwicklung zentraler Rahmenbedingungen, die Verläufe und Ergebnisse schulischer Bildungsprozesse kontinuierlich beobachtet werden, könne auf Veränderungen auch gezielter reagiert und gegebenenfalls frühzeitig interveniert werden.
Also das ist ja nicht wirklich empirisch bewiesen, sondern das ist ja eher ein Indizienbeweis, den man da führt. Ne? Aber es hat natürlich eine gewisse Plausibilität, dass ein Teil der Verbesserungen, die wir hier beobachten können, auch darauf zurückgeht, dass wir ganz genau hinschauen. Deswegen sprechen wir auch gerne von der Kultur des Hinschauens.
Martina Dietrich ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass die Hamburger Schulen Daten über Förderbedarfe, Lernstände und Schulqualität erhalten und bei ihren Steuerungsentscheidungen heranziehen können. 15 Jahre bis zum Jahreswechsel war sie am IFBQ tätig, dem Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung, zuletzt als Direktorin. Das IFBQ wurde von der Stadt Hamburg etabliert, um einen Großteil schulischer Daten zu erheben, auszuwerten und an die Schulen sowie die Schulpolitik zurückzumelden.
Nach meinem Empfinden ist das Besondere daran, dass wir es so lange machen und so lange durchgehalten haben, dass es für die Mehrheit aller Beteiligten eine Normalität geworden ist. Also es wird nicht mehr in Frage gestellt. Ich habe mitunter den Eindruck, in anderen Bundesländern wird das Grundsätzliche doch immer und die Sinnhaftigkeit des Ganzen doch immer wieder in Zweifel gezogen. Und an solchen Stellen brauchen wir uns nicht mehr zu verkämpfen, sondern es ist einfach Teil des Alltags geworden. Und es ermöglicht natürlich auch, besser und frühzeitiger zu erkennen, ob etwas in die richtige Richtung geht oder ob man etwas verändern muss. Also man kann dann sich nicht mehr dem entziehen, dass möglicherweise etwas nicht gut ist und dass man irgendwas anders machen muss.
Die meisten Bundesländer betreiben eine eigene Einrichtung zur empirisch fundierten Qualitätssicherung und Entwicklung durch datengestützte Informationen. Aber die Datenerhebung ist aufwendig und damit kostenintensiv. Das Verhältnis von Aufwand und Nutzen wird dabei mit unterschiedlichem Ausgang diskutiert. So werden in allen Ländern im 3. und 8. Jahrgang die vergleichenden Lernstandserhebungen VERA durchgeführt. Für die Erhebung und Eingabe der Daten sind die Lehrkräfte selbst verantwortlich. In Hamburg dagegen werden die Lernstandserhebungen nicht in 2, sondern in 6 Jahrgängen durchgeführt. Erhebung und Auswertung übernimmt das IFBQ.
Also ich glaube schon, dass es für ganz, ganz viele Lehrkräfte eine wichtige Rückmeldung ist und auch nochmal sowas erfüllt wie blinde Flecken aufzudecken. Also wenn man feststellt, dass man in einem Jahrgang an bestimmte Leitideen in der Mathematik offensichtlich nicht so gut herangekommen ist wie in den Jahrgängen davor. Oder natürlich kann man auch langfristig bestimmte Trends entdecken, die auch darüber Aufschluss geben, ob sich die Schülerinnenschaft möglicherweise verändert. Man hat dann schon irgendwie das Gefühl, man versteht sowohl das eigene Tun als auch die Schülerinnenschaft besser.
Daten als wichtige Rückmeldung, als Korrektiv für den inneren Kompass. Bei allen guten Argumenten sollte nicht vergessen werden, auch Daten brauchen Aufmerksamkeit und sprechen nicht aus sich selbst heraus. Schwierig werde es besonders bei widersprüchlichen Ergebnissen, merkt Martina Dietrich an.
Also insofern, es ist unbequem. Es ist jetzt nichts, wo man, glaube ich, nur leichtfüßig mit umgeht.
Dazu kommen Ressentiments gegenüber Datenerhebungen, die es von Seiten der Elternschaft und des Kollegiums durchaus geben kann. Sei es, weil sie die ohnehin knappe Ressource Zeit beanspruchen, weil es Berührungsängste mit dem Digitalen gibt oder standardisierte Daten nicht mit dem Wunsch in Einklang gebracht werden können, die SchülerInnen als Individuen zu betrachten.
Also ich würde sagen, Daten sind in Hamburg tatsächlich kein Reizwort mehr und auch kein Schimpfwort. Also die Kultur haben wir, glaube ich, wirklich erreicht. Das heißt jetzt nicht, dass alle 22.000 Lehrkräfte totale Datenfans sind und dass es darunter nicht auch Personen gibt, die sagen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen in der Arbeit, die ich hier täglich leisten muss, mit meinen besonderen Kindern, die besondere Anforderungen und Bedürfnisse haben. Also da bin ich überzeugt, das gibt es und das finde ich auch legitim. Aber wenn ich auf die Gesamtkultur schaue, dann sind Daten etwas Gesetztes, so vielleicht. Zugleich finden wir ja auch selber, dass der Anspruch, es muss genau auf die spezifische Situation, auf die spezifische Perspektive der Person, die mit Daten arbeitet, wie auch auf das einzelne Kind oder den einzelnen Heranwachsenden passen, dass das berechtigt ist. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Und darum sind wir eben an verschiedenen Stellen dabei, auch unser Angebot zu erweitern. Das eine ist eben dieses, wir wollen den Abruf und die Nutzung von Daten individualisieren, ja, indem man sagen kann, okay, ich brauche jetzt aber mal nur diesen Ausschnitt oder ich möchte gerne vertiefend hier nochmal hinschauen. Und was wir aber auch tun, wir wollen stärker Instrumente zur Verfügung stellen, die auch die Begleitung eines einzelnen Kindes ermöglichen. Also Stichwort Individualdiagnostik, Verfahren, die man einsetzen kann, ohne großen Aufwand, niedrigschwellig im Unterricht, um sich ein Bild zu machen, Wo steht dieses Kind aktuell mit Blick auf eine bestimmte Anforderung?
Daten schützen uns davor, auf Scheingewissheiten zu setzen, sagt die promovierte Psychologin Martina Dietrich, oder sich selbst zu sicher zu sein.
Ich habe den Eindruck, dass wir, und damit meine ich jetzt nicht nur die Lehrkräfteebene, sondern alle im System, die ja mit diesen Daten arbeiten, wir haben ja alle sehr starke Überzeugungen, dass das, was wir tun, auch zum Erfolg führt. Und Daten, die wir zurückmelden, können diese Gewissheit entweder untermauern oder aber auch in Zweifel ziehen.
Was macht gute Schule aus? Im Grunde kann man diese Frage aus zwei Perspektiven beantworten. Wohin sich das Schulsystem bewegen soll, haben Schulaufsichten, Ministerien und Fortbildungsinstitute in einem normativen Orientierungsrahmen festgelegt. Durch externe Evaluation wird regelmäßig überprüft, ob der Weg in Richtung gemeinsamer Zielvorstellung stimmt. Und dann gibt es da noch die Perspektive der einzelnen Schulen. Auch sie haben Vorstellungen und genaue Ideen davon, was ihre spezielle Schülerschaft braucht und welche Entwicklungsschwerpunkte sie setzen wollen. Hier setzen schulinterne Evaluierungsverfahren an. Gelungene Schulentwicklung bedeutet auch, beide Perspektiven zusammenzubringen und einen guten Rundumblick zu haben. Eine Schule, die diesen Rundumblick verinnerlicht hat, ist das Karl-von-Ossietzky-Gymnasium im gutbürgerlichen Hamburg-Poppenbüttel. Als Hamburger Schule profitiert das Karl-von-Ossietzky-Gymnasium unter anderem von den bereits erwähnten zusätzlichen Lernstandserhebungen in den Jahrgangsstufen 5, 7 und 9. In Hamburg sind diese Kompetenzermittlungen besser bekannt als Kermit.
Na, stellt man sich mal gleich den grünen Frosch drunter vor.
Maike Wendt ist didaktische Leiterin des Karl-von-Ossietzky-Gymnasiums.
Das sind externe Tester, die zu uns kommen und mit einem standardisierten Testverfahren alle Schüler zur gleichen Zeit mit den gleichen Testaufgaben zu versehen, hinterher die auszuwerten und uns Rückmeldungen darüber zu geben, wie in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, aber eben auch Naturwissenschaften. Und dann bekommen wir als Schulen Auswertungen dazu, wie die einzelnen Schüler abgeschnitten haben zum einen, aber auch zum anderen, wie unsere Schule im Vergleich zu anderen Schulen im gleichen Umfeld, in der gleichen Schulform abgeschnitten hat, sodass es für uns auch eine gute Einordnung ist, wo befinden wir uns mit unserer Schul- und Unterrichtsentwicklung in diesen Fächern, aber auch insgesamt im Vergleich mit anderen Schulen.
Für die Schulleitung sind die Ergebnisse eine willkommene Rückmeldung. Wie können wir mit unseren Fachleitungen vielleicht noch intensiver arbeiten, um die SchülerInnen zu fördern? Was könnte dazu geführt haben, dass Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs im Vergleich zu anderen Schulen besser oder schlechter abgeschnitten haben?
Und zum anderen ist es natürlich, dass wir für jeden Schüler einen individuellen Auswertungsbogen bekommen, wo so auf einem so ein Perzentilband quasi einmal verortet ist, wo stand die Klasse im Vergleich zu den Vergleichsschulen, wie stark hat die Klasse in den verschiedenen Fächern abgeschnitten, und dann ist da so ein kleines Sternchen drin, wo die individuelle Schülerleistung quasi steht im Vergleich zur eigenen Klasse, zur Schule und zu den Vergleichsschulen. Und das ist natürlich sowohl für die Eltern immer eine sehr interessante Rückmeldung, zu gucken, ach, was ist denn so in der Klasse passiert eigentlich seit der letzten Kermit-Testung? Und zum anderen für jeden Schüler und für uns auch manchmal ein Aha-Erlebnis, wenn wir uns dann angucken, unsere eigene Schülerwahrnehmung, die ja häufig echt abweicht von dem, was wir dann rückgemeldet bekommen, was in den Tests an Kompetenzen und Wissen so da ist, wo man sich natürlich immer fragt, wo kommt das her? So, das ist ein toller Gesprächsanlass natürlich, nochmal sich mit den Schülern hinzusetzen und zu sagen, hey, wow, guck mal dein Kermit-Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch, das sieht gut aus. Was muss passieren, damit du das in meinem Unterricht auch abrufen kannst? Woran lag's? Oder was brauchst du eigentlich im Unterricht, damit es optimal läuft für dich? So.
Stefanie P. Möller, seit 11 Jahren Lehrerin am Karl-von-Ossietzky-Gymnasium, ergänzt einen weiteren Pluspunkt, den sie in den Kermit-Erhebungen sieht. Die vorherigen Testergebnisse werden in die Auswertung mit einbezogen.
Also man kann auch sehen, ob Schüler sich in den 2 Jahren verbessert haben in diesem Kompetenzbereich. Und das finde ich auch immer sehr hilfreich, weil manche machen tatsächlich einen großen Sprung. Besonders bei der Klasse 5 muss man sagen, das ist direkt am Schuljahresanfang, wenn die hier in der Schule neu beginnen. Die Ergebnisse aus 5 gehen auf die Grundschule zurück sozusagen. Und aber das ist für uns der Ausgangsstand. Und das war besonders jetzt nach den Corona-Jahren in manchen Fächern doch deutlich zu sehen, dass da dass da Aufholbedarf war und die Kompetenzen nicht ganz so ausgeprägt waren bei einem größeren Teil der Schüler als sonst üblich. Hat sich aber zum Beispiel in diesem Jahr schon wieder relativiert.
Die Auswertungen werden in verschiedenen Formaten zur Verfügung gestellt.
Einmal sozusagen etwas, was wir Eltern zurückmelden können, wobei wir immer nicht detailliert den Eltern das ganze Klassenergebnis zurückmelden, sondern eigentlich eine Zusammenfassung geben, weil es soll nicht da ausarten, dass es sozusagen einen Elternkonkurrenzkampf gibt, in welcher Klasse war Kermit besonders gut und das sind die guten Klassenlehrer und die anderen sind nicht die guten Klassenlehrer oder so. Also das soll es auf keinen Fall sein, sondern es soll ja hilfreich sein und nicht uns in den Weg legen und das Schulklima vergiften. Insofern gibt es so eine Elternzusammenfassung und da gibt es einfach einen Überblick, was wurde getestet, wie hat der Jahrgang abgeschnitten. Da geht es eigentlich immer eher so um den Jahrgang und dann vielleicht noch mit den Elternvertretern ein genauerer Blick auf die Klasse. Und dann gibt's halt diese individuellen Rückmeldungen und die sind wirklich immer schülerbezogen. Natürlich kann man nicht verhindern, dass die Schüler den Zettel nehmen und untereinander vergleichen und gucken, wo hast du die meisten Sternchen und wie ist es bei dir? Das machen die, wie mit allen Zeugnisnoten. Und das kann natürlich schon motivierend sein für den einen oder anderen. Also bei meiner Klasse war es jetzt in vielen Bereichen motivierend. Die haben überraschend in Naturwissenschaft grandios abgeschnitten.
Die Kermit-Tests sollen Kompetenzen ermitteln. Die ausgewerteten Daten werden den Schulen zur Verfügung gestellt. Wie sie damit umgehen, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, liegt ganz bei der jeweiligen Schule.
Ich war in meiner alten Schule auch lange Personalrätin. Und natürlich hat man so immer so eine zweigeteilte Sicht so auf diese Tests. Was sollen die denn bewirken? Und zum Ersten haben wir natürlich gedacht, boah, Controlling. Ne? Jetzt will hier unsere Behörde einfach nur kontrollieren, leisten die Schulen denn das? Oder wo kann man kürzen? Wo kann man noch streichen vielleicht? Die Befürchtungen waren zunächst einmal da. Und das hat sich aber bei mir im Laufe der Zeit gewandelt, weil ich einfach gedacht habe, wir haben diese Tests, dann nutzen wir sie doch für uns. Also wir gucken, was wir damit machen können. Und da wir einen Wandel in der Lernkultur anstoßen, hin zum selbstständigen Lernen, zum forschenden Lernen, brauchen wir ganz zwingend Testungen, die uns ermöglichen, da auch eine Rückmeldung von den Schülern zu bekommen, wie läuft das gerade bei euch? Und da kann man natürlich davon lernen, zum einen, wie führen die das durch? Zum anderen, was bekommen wir von denen an Ergebnissen? Wo müssen wir ergänzende Informationen einsammeln? Und für uns ist es schon interessant zu sehen, wo stehen wir als Schule? Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hingehen und sagen, wir müssen dringend was tun. Unsere Schule steht im Ranking nicht so gut da oder so. Also wir nutzen es eigentlich für unsere Zwecke.
Das ist tatsächlich eine große Serviceleistung, muss man wirklich so sagen.
Für das Team des Karl-von-Ossietzky-Gymnasiums war der Nutzen von Daten für die Unterrichts- und Schulentwicklung schnell offensichtlich. Das zeigt sich unter anderem daran, dass Kolleginnen sich für die Durchführung und Auswertung von Tests fortbilden lassen und eine Funktionsstelle für die Koordination datengestützter Schulentwicklung ausgeschrieben wurde. Mit Stefanie P. Möller fand sich direkt eine begeisterte Kollegin, die sich erfolgreich auf die Stelle beworben hat.
Es ist tatsächlich so, dass man auch mal einfach systemisch Sachen nachsteuern kann. Wir hatten das in den naturwissenschaftlichen Bereich. Da wird bei uns an der Schule in 5 und 6 wird Natur und Technik heißt dann das Fach. Das ist so ein Mischfach. Mit ein bisschen von allem war das bisher, also Physik, Chemie und Bio. Wurde aber traditionell eigentlich immer nur von Biologie-Kolleginnen unterrichtet. Und irgendwie das ist aber auch schon 5, 6, 7, 8 Jahre her, waren die Kermit-Ergebnisse von uns in Klasse 7 dann, also die wir schon unterrichtet haben, ziemlich schlecht. Auch wirklich schlecht im Vergleich zu den Vergleichsschulen. Und dann haben wir uns tatsächlich mal hingesetzt und überlegt, woran liegt es? Als wir diese beiden anderen Naturwissenschaften auch mit in den Unterricht 5 und 6 mit reingenommen haben, aktiv, plötzlich lief's wieder.
Und über die Zeit hat sich halt hier gezeigt, dass es für uns großen Sinn macht, mit den Tools, die wir von der Stadt zum einen zur Verfügung gestellt bekommen, zu arbeiten, aber auch eigene zu entwickeln, um halt unsere Schüler wirklich individueller fördern zu können und eine längerfristige Dokumentation ihrer Lernentwicklung eigentlich haben zu können, so um darauf unsere Schule entwickeln zu können, Unterrichtsentwicklung betreiben zu können.
Unter anderem hat das Gymnasium deswegen eine schulinterne Diagnostik in der 5. Klasse eingeführt, wenn sie die SchülerInnen aus den verschiedenen Grundschulen übernimmt. Die Kinder haben zu diesem Zeitpunkt einen sehr unterschiedlichen Wissensstand. Einige kommen ohne Gymnasialempfehlung.
Und deshalb ist es für uns wichtig, eigentlich nochmal selber rauszufinden, wo stehen die? Und vor allen Dingen eben auch gerade im Fach Deutsch. Das ist ja so ein Basiskompetenzfach für ganz viele andere Fächer. Und deshalb machen wir immer auch nochmal diesen sogenannten Schnabeltest. Das ist eigentlich ein kleiner Rechtschreib- und Leseverstehenstest, den unsere Kollegen im Haus selber machen und auswerten. Und das ist immer sehr interessant, zu vergleichen mit den Ergebnissen, die aus der Grundschule kommen und den Ergebnissen in unserem Schnabeltest, wo man dann doch echte Abweichungen hat zu dem, was wir eigentlich erwarten, was ein Schüler in Jahrgang 5 im Gymnasium mitbringen sollte. Aber das ist ja für uns gut. Wenn wir es in 5 feststellen, haben wir ja noch 5 und 6 bis zum Ende der Orientierungsstufe, um Schülern Förderangebote zu machen.
Künftig soll außerdem im 11. Jahrgang der Lernstand erhoben werden. Denn wie schon im Übergang von der Grundschule kommen auch zur Oberstufe wieder viele SchülerInnen mit unterschiedlichsten Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten neu ans Gymnasium. Eine standardisierte Kompetenzermittlung hält Stefanie Pemöller an dieser Stelle schon deswegen für hilfreich, um individuelle Förderbedarfe oder Regelungen zum Nachteilsausgleich schnell und eindeutig zu erkennen. Die Lernstandserhebung im 11. Jahrgang wird vollständig von der Schulbehörde in Hamburg zur Verfügung gestellt. Andere Formen der Datenerhebung entwickelt das Kollegium eigenständig, zum Beispiel mit dem für Umfragen eingekauften Evaluationstool Edkimo.
Da kann jede Lehrkraft selber Feedbacks und Evaluationen für die Klasse, fürs Fach, für den Unterricht erheben. Und das ist eigentlich bei uns auch so, dass wir eine Verabredung eben dazu haben, dass jede Lehrkraft sich mindestens einmal im Schuljahr von einer Klasse, von den Kursen, die sie unterrichtet, ein Feedback einholt. Wie passt mein Unterrichtsangebot zu den Inhalten der Klassenarbeiten? Fühlt ihr euch überfordert, unterfordert? Was wünscht ihr euch? Wenn wir zum Beispiel jetzt mehr auf selbstständiges Lernen gehen, also wir Phasen haben, in denen die Lehrkraft wirklich Lernberater, Lernbegleiter ist, nicht vorne vorturnt, wie es ja häufig im Gymnasium halt einfach noch ist, dann ist es natürlich umso wichtiger, andere Möglichkeiten zu haben, sich eine Rückmeldung zu holen oder auch Rückmeldung an die Schüler zu geben. Wie läuft das eigentlich mit dem Unterricht? Kommt ihr gut mit? Braucht ihr irgendwas von uns Lehrkräften? Ist unsere Rückmeldung zu euren Ergebnissen bei euch gut angekommen? Habt ihr verstanden, wo was aufgeholt werden muss oder nicht? Und da haben wir eben dieses Edkimo-Tool.
Edkimo bietet vorgefertigte Umfragen zu Unterricht oder Klassenklima an, aber es können auch eigene Umfragen erstellt werden.
Und dann wird es eigentlich wirklich spannend, wenn man sich selber fragt, was möchte ich über meinen Unterricht von den Schülern wissen und dann eben auch darüber mit den Schülern und den Kursen ins Gespräch geht. Und also genauso wie die Schüler eben von uns eine Rückmeldung kriegen, woran sie arbeiten müssen, ist es umgekehrt natürlich für uns als Lehrer auch ganz wichtig, eine Rückmeldung zu kriegen, woran müssen wir eigentlich auch arbeiten, damit die Schüler die Möglichkeit haben, sich gut entwickeln zu können und gut lernen zu können, eine gute Atmosphäre zu haben und die Inhalte entsprechend so aufbereitet sind, dass die Schüler damit was machen können.
Die Antworten werden anonymisiert ausgegeben. Die Erfahrung der LehrerInnen, die Schülerinnen und Schüler sind ehrlich und sehr wohlwollend. Das ernsthafte Interesse an ihrer Meinung wird wahrgenommen und durch ernsthafte Antworten gutiert. Maike Wendt.
Man denkt ja immer, das öffnet vielleicht so ein Tür und Tor für irgendwie so eine Respektlosigkeit. Oder plötzlich empfinden sich Schüler auf Augenhöhe mit der Lehrkraft und dann wird da jemand kritisiert und dann ist diese Hierarchie nicht mehr gegeben und Himmel, was passiert denn dann in der Schule? Aber eigentlich ist dann erst gerade das Spannende eröffnet, finde ich. Also weil dann findet ja erst wirklich etwas statt, wo man emotional auch anknüpfen kann.
Und natürlich ist es das Digitale, machen es die Kinder wirklich gerne. Wer macht nicht gerne Umfragen? B, bleibt uns Lehrkräften natürlich, wir könnten das auch mit Zetteln und analog machen, wenn man es anonym machen will. Die Auswertung bleibt uns erspart, weil das wird abgenommen. Und man kann auch normal ins Gespräch kommen, über Unterricht, über Situationen in der Klasse oder ähnliches. Aber da spiegelt sich halt immer wieder, dass es Schüler gibt, die viel und gerne reden und offen sind. Und andere, die vielleicht genauso oder viel bessere Argumente hätten, einfach von ihren Typen her sich gar nicht beteiligen. Und mit den anonymen Umfragen oder Feedback-Geschichten kann man natürlich viel mehr abholen und wirklich ein reelles Bild bekommen im Vergleich zu einem Unterrichtsgespräch, das sicher auch immer wieder mal seine Berechtigung hat. Und was vielleicht wichtig ist, nochmal zu sagen, ist, dass das nicht diese herausragende Stellung hat. So, heute machen wir jetzt Feedback und dann ehrwürdiges Schweigen. Eigentlich sollte es eher normal in den Unterricht mit einfließen.
auch für Elternumfragen oder für Stimmungsbilder im 80-köpfigen Kollegium, sogar von Eltern- und Schülerrat wird das digitale Tool genutzt. Als Maike Wendt die Stelle als didaktische Leitung angetreten hat, wurde explizit der Wunsch an sie herangetragen, dass KollegInnen an der Schulentwicklung besser beteiligt, ihre Stimmen gehört werden sollen. Auch hier eignen sich ergänzend die Umfragen als kleine und schnelle Rückmeldeformate. Wer mehr zu schulinterner Evaluation wissen will, das Hamburger IFBQ bietet Hilfen dazu auf seinem Online-Portal. In den Shownotes haben wir es verlinkt. Im Klassenzimmer des Karl-von-Ossietzky-Gymnasiums nutzen manche das Evaluationstool häufiger als verabredet, andere auch seltener. Der zurückhaltende Teil sei aber relativ klein, sagt Stefanie P. Möller, denn die Kolleginnen würden sehen, dass erfolgreiches Lernen nur möglich ist, wenn ein Miteinander vorhanden ist.
Also wir möchten ja Schüler fürs 21. Jahrhundert fit machen. Und was brauchen Schüler in der Zukunft? Die müssen kooperativ sein, die müssen kreative Lösungen finden, die müssen sich miteinander austauschen und das lernen die ja nicht, wenn sie nur Erfüller sind sozusagen und abarbeiten, was wir ihnen vorgeben, sondern die müssen kreativ selber mitgestalten. Die müssen also auch in der Schule lernen, ihr Lernen mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Das kann man ja nur, wenn man irgendwie eine Plattform findet, auf der sich Lehrer und Schüler irgendwie begegnen können, ohne dass es verletzend wird.
Hamburg gilt zwar in vielerlei Hinsicht als vorbildlich, was die Unterstützung der Schulen hinsichtlich der Erhebung und Aufbereitung von Daten angeht, aber natürlich bieten auch die anderen Länder standardisierte Lernstandserhebungen an. Die Vogelstangschule in Mannheim ist eine der größten gebundenen Ganztagsgrundschulen in Baden-Württemberg. Auch hier sieht man den Nutzen systematischer Erhebungen und den Austausch über deren Ergebnisse. Die Schulleiterin Martina Schmidt.
Das ist wirklich Einmalige daran ist, dass sowohl wir als Schule diese Daten interpretieren dürfen, was ja ganz wichtig ist, weil wir ja sozusagen auch unsere Ideen haben, warum welche Situation wie ist. Aber dass eben die Schulaufsicht auch mit ihrem Blick auf die Daten schaut und man dann gemeinsam überlegt, die Schulaufsicht hat die Möglichkeit, mit allen anderen Schulen zu vergleichen. Das ist natürlich eine Qualität, die man selber nicht hat. Also das ist der Blick von außen. Und gleichzeitig ist man aber im Austausch, warum in der Schule Dinge anders gesehen werden, womöglich als die Schulaufsicht sie sieht. Und dann ist man wirklich genau an der Stelle, wo man richtige Maßnahmen finden kann. Also eben nicht nur im eigenen Saft dümpelt und auch nicht nur von außen gesagt kriegt, macht mal das oder das. Ja?
Als Startchancenschule mit fast 500 SchülerInnen geht die Mannheimer Grundschule jedes Jahr in Evaluationsgespräche. Die Ergebnisse der Tests helfen, durch einen strukturierten Austausch direkt ins Handeln zu kommen, Maßnahmen zu finden, einzuleiten, zu evaluieren, nachzujustieren. All das braucht Zeit, mehr als einen Erhebungszeitraum.
Man muss wirklich in großen Zeiträumen denken, denn also Menschen müssen erstmal aus ihren Komfortzonen rauskommen, um wirklich was zu verändern. Und dann kommt die Phase, in der die Maßnahmen umgesetzt werden. Und dann kommt die Phase, wo man sehen kann, was wird daraus. Dann die Phase, wo man eben wieder neue Weichen stellt. Und ich denke, so ein Zyklus, das muss man sich schon klar machen. Da sind 5 bis 10 Jahre einfach die Zeit, die es auch braucht, dass ein System grundlegend auch sich verändern kann.
Zeit, die es auch braucht, um alle Akteure mitzunehmen. Die Komfortzone zu verlassen ist schließlich selten angenehm. Während die einen sich lustvoll ins Neue stürzen, können andere das Erheben von schonungslosen Perzentilen und Vergleichsgrößen, das Auswerten von Daten und Vorschlagen von Maßnahmen als Affront empfinden. Hier ist ein sensibler Umgang gefragt.
Ich denke, es ist wirklich ganz wichtig, dass wir da einen professionellen Umgang mit einnehmen. Es ist gerade durch die datengestützte Qualitätsentwicklung jetzt ja ein Punkt, wo es nicht darum geht, wer hat Schuld, sondern es geht wirklich darum, im System zu schauen, an welchen Stellen sind die Weichen noch nicht richtig gestellt. Und wenn ich den Blick habe, dann geht es ja nicht darum, dass ich mich als Lehrkraft oder als Institution schämen muss, dass was nicht funktioniert, sondern es geht darum zu sagen, okay, wir haben jetzt die Daten, wir sehen, dass wir an bestimmten Stellen noch nicht unsere Möglichkeiten voll ausschöpfen und wir sehen, dass wir von außen nochmal andere Rahmenbedingungen brauchen. Und dann versuchen wir, das umzusetzen, um dann kann es ja zu Erfolgserlebnissen kommen, nämlich dass man sieht, die Kinder lernen besser und sie kommen besser oder schneller dorthin, dass sie Deutsch sprechen, dass sie lesen können, dass sie Leseverständnis entwickeln und so weiter. Und das ist ja dann auch ein sehr beglückendes Gefühl letztendlich und ist ja auch das, warum man mal Lehrerin oder Lehrer geworden ist. Das genau möchte man ja erreichen. Das braucht's einfach, die Auseinandersetzung dazu, dass wir aufhören, die Dinge persönlich zu nehmen, sondern wirklich den professionellen Blick drauf haben, wahrnehmen. Wir stehen gerade an einem Punkt, wo wir einfach viel zu wenig Menschen aus den Schulen entlassen, die wirklich gut lesen können und dadurch auch am Diskurs einfach teilnehmen können. Und das ist doch ein wichtiger Punkt. Und dann ist es doch eigentlich eine richtig schöne Sache zu sagen, wir alle ziehen da jetzt an einem Strang und schauen, dass die Kinder einfach mit viel besseren Startbedingungen in diese Welt raus können.
Das Team der Vogelstangschule besteht aus annähernd 70 Menschen. Dazu fast 500 SchülerInnen und ihre Elternhäuser in die Kommunikation einzubeziehen, ist eine Herausforderung. Umfragen im Kollegium oder in der SchülerInnenvertretung der Grundschule sind da hilfreich. Auch die Elternschaft wird regelmäßig um ein Feedback zur Zufriedenheit gebeten.
Das ist eigentlich auch das Spannende an dem ganzen Prozess, dass es einfach doch darum geht, dass wir alle Menschen sind, ja. Und Menschen haben halt einfach auch Persönlichkeiten und auch persönliche Befindlichkeiten. Und da komme ich auch nochmal zurück zu der Struktur, mit der wir arbeiten. Das ist eben auch ganz wichtig, dass sozusagen dadurch alle im System mitgenommen werden. Das nützt ja nichts, wenn wir ein Konzept auf ein Blatt Papier schreiben. Das steht dann da zwar schön, aber wenn man dann in die Klassenzimmer geht und es wird nicht umgesetzt, dann hat man nichts davon. Das heißt, wenn wir quasi als Kommunikationsgemeinschaft Dinge gemeinsam entwickeln, auch mit den Eltern, auch mit den Kindern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge umgesetzt werden, einfach viel größer.
Mit ihrer Entwicklung sind die Schulen nicht allein. Sie werden unter anderem unterstützt von der Schulaufsicht. In Berlin zum Beispiel von Jana Maat, Schulrätin im Bezirk Neukölln. Das in der Hauptstadt praktizierte Indikatorenmodell hilft, die Einzelschule mit anderen Schulen gleichen Profils und ähnlichem Sozialindex zu vergleichen. Erhoben werden unter anderem Fehlzeiten, Vertretungsleistung, Gewaltvorfälle, Übergangsdaten von einer zur anderen Schulart oder Förderprognosen. Für die Schulaufsicht bietet die kontinuierliche Datenerhebung auch die Möglichkeit, die Entwicklung der Schule und die Wirkung von Maßnahmen über die Zeit zu analysieren. Das ist eine Verbesserung, aber es ist noch Luft nach oben, findet Jana Maat.
So wie das Datenblatt im Moment ist, ist es nicht ausreichend. Es fokussiert auch die Schule. Und ich, ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, die Schule hätte ein Instrument zur Verfügung, ein Datenblatt, was die Bildungslaufbahn des Kindes verfolgt. Also wo die Daten eines Kindes insgesamt erfasst sind. Und wenn ich mit Schulleiterinnen und Schulleitern aus Berlin-Neukölln spreche, dann ist genau das auch immer die Rückmeldung. Ja, wir haben die Lernausgangslage in 1, ja, wir haben Vera in 3 oder wir haben das in 8 oder wir haben dann den MSA in 10. Aber wo ist das, wo sieht man das? Wo kann sozusagen die Lehrkraft gemeinsam mit den Menschen aus der ergänzenden Förderung und Betreuung oder Ganztag eben oder aus dem Kooperationsbereich darauf zugreifen und nochmal gucken, okay, da geht's hin, okay, wir müssen da unterstützen. Wo sehe ich die ganze Strecke? Fokussiert auf das Kind. Das würde ich mir wünschen.
Und auch andere Faktoren jenseits der Lernstandserhebung wären für die Auswertung interessant.
Also wenn ich allein die Kompetenzentwicklung betrachte, dann werde ich nicht wissen, ob Maßnahmen gegriffen haben.
Hier wären weitergehende Sozialdaten interessant. Sprache, Sozialindex, Unterstützungsleistungen etwa, findet Jana Maat und sieht gleichzeitig die Schwierigkeit, diese zu erheben.
Ich glaube, das ist schwer zu denken, weil es viel ist und gleichzeitig sehe ich auch die Gefahr, vielleicht ist das auch ein Weg zum gläsernen Schüler oder der gläsernen Schülerin und will man das überhaupt? Und das habe ich thematisiert mit Schulleiterinnen und die haben gesagt, ja, aber man kann sich ja immer entscheiden, ob man dann in dem Moment da reinguckt als Lehrkraft oder nicht. Oder ob ich das Kind erstmal, wenn es bei mir ankommt, so wahrnehme, wie es zu mir in den Raum kommt und ich dann erst im zweiten Schritt die Daten mit dazu nehme.
ein Balanceakt. Während der leichtfüßige Umgang mit datengestützter Schulentwicklung in Kanada oder Estland durchaus beeindruckt zur Kenntnis genommen wird, wird Datenerhebung in Deutschland traditionell eher skeptisch begegnet.
In Deutschland gibt es so einen Abstand zu den Daten oder manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist wie so ein Schutzschild, was verwendet wird. Also nein, hier ist Datenschutz und das verhindert dann tatsächlich auch Entwicklung oder mit Blick auf Schule Bildungslaufbahnbegleitung. Also wenn Daten vom Kindergarten nicht mit in die Schule gehen oder von der Grundschule nicht mit in die weiterführende Schule und so weiter.
Daten erheben reicht nicht aus. Sie müssen auch gelesen und ausgewertet werden können, um die richtigen Schlussfolgerungen aus ihnen zu ziehen. Diese Kompetenz sollte in allen Phasen der Aus- und Fortbildung vermittelt werden, auch für diejenigen, die den Schulentwicklungsprozess begleiten, sagt Jana Maat. Und letztlich muss die Möglichkeit gegeben sein, die aus den Daten abgeleiteten Maßnahmen auch umzusetzen. Die Erfahrungen, die der Schulrätin aus der Praxis gespiegelt werden, zeigen, dass dies nicht immer der Fall ist.
Eine Schulleiterin aus Neukölln kam auf mich zu und sagte, ich habe da so eine Idee und ich weiß nicht ganz genau. Und wir sind tatsächlich mitten im Jahr, unabhängig vom Schulvertrag, in ein Schulentwicklungsgespräch geraten. Und dann werde ich natürlich alles Mögliche tun, um sozusagen das zu ermöglichen. Also wir haben geguckt, okay, was ist rechtlich möglich, wo ist der große Rahmen? Und dann dieses Machen Sie einfach war sozusagen wie so, ich glaube manchmal wie eine Befreiung für die Schulleiterin und sie hat einfach ausprobiert. Und interessanterweise hat sich die Entwicklung in den Daten sichtbar gemacht. Also die Schule hat ihr Konzept der Klassen- oder der Jahrgangsbezogenheit in einem Teil der Schule aufgehoben und hat gesagt, wir richten ein Lernhaus ein und haben nicht mehr einen Flur, wo nur die Ersten sind, einen Flur, wo nur die Zweiten Klassen sind und so weiter, sondern wir haben ein Haus, da sind auf einem Flur Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste Klasse. Und dazu kommt auch, dass wir fächer- und jahrgangsübergreifenden Unterricht einziehen. Also dritte, vierte Stunde war so ein Projektunterricht. Das hat dazu geführt, dass Lehrkräfte ganz anders zusammenarbeiten mussten. Und dass Schülerinnen und Schüler sich über die Jahrgänge hinweg viel besser gekannt haben. Das führte wieder, und das sieht man jetzt an den Daten, dazu, dass die Krankheitsstatistik in diesem Bereich bei den Lehrkräften heruntergegangen ist und die Schuldistanz bei den Schülerinnen und Schülern und die Gewaltstatistik ist runtergegangen. Also Effekte in drei Bereichen. Und wenn man jetzt eine Zufriedenheitsumfrage machen würde, dann würde man wahrscheinlich auch da eine Steigerung sehen.
Daten können helfen, Missstände aufzuzeigen, Ziele zu formulieren und den Kurs zu halten. Ein Allheilmittel sind sie nicht, warnt Jana Maat.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht data-driven ist. Also, dass man nicht sagt, ich brauche jetzt unbedingt Daten und dann gucke ich, was ich entwickeln kann, sondern dass man schaut, welche Daten haben wir dann wirklich, also welche habe ich an Schule schon zur Verfügung, was sagen mir die? Und wenn ich alleine die Daten nutzen würde, die mir jetzt schon zur Verfügung stehen, dann hätte ich ja schon einen Schritt gemacht. Also man muss jetzt nicht den Daten nachjagen, um Entwicklung in Schule starten zu können. Und ehrlich gesagt will ich auch nicht sagen, Entwicklung in Schule starten zu können, weil alle Schulen sind in Entwicklung. Also zu 100% bin ich davon überzeugt, dass in jeder Schule sich gerade etwas verändert. Vielleicht ist es manchmal nicht so offensichtlich. Und das an die Oberfläche zu heben, was verändert sich denn gerade? Das gelingt uns vielleicht über Daten besser abzubilden und dann auch nochmal nachhaltiger zu betreuen. Und da kommen wir als Schulaufsicht dann ins Spiel, um da über Fragen auch noch mal genauer hinzulenken.
Martina Schmidt, Schulleiterin der Mannheimer Vogelstangschule, würde das sicher unterschreiben. Für sie war der gemeinsame Blick auf das Schuldatenblatt der Auslöser für einen lustvollen Entwicklungsschub.
Da kann ich nur einfach sagen, für uns war da so ein richtiges Aha-Erlebnis, einfach wirklich im Kollegium mit diesem Datenblatt mal umzugehen, es anzuschauen, unsere Gedanken zusammenzutragen. Und es war wirklich eine richtige Initialzündung zu sagen, okay, und jetzt krempeln wir alle die Arme hoch und gehen ran.
Das war der sechste und vorerst letzte Teil unserer Podcast-Reihe Neue Lernkultur rund um Datenerhebung und wie sie zu besserer Bildung verhelfen kann.
Das ist ein bisschen das Nervenzentrum, glaube ich, für den ganzen kreativen Rest. So, ja, da kriegen wir Impulse her und dann können wir arbeiten.
Impulse versprechen auch die anderen Folgen unserer Podcast-Reihe. Unter anderem geht es um Demokratiebildung und Selbstlernkompetenz. Ihr findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung. Der Link steht in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Mein Name ist Julia Eickmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.